Die Seele des Menschen, darum geht es heute in einem zweiten Teil im Katechismus bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit dem Churer Domherrn Monsignore Andreas Fuchs. Er ist Generalvikar für Graubünden. Dies also der zweite Teil. Wir haben im ersten Teil am vergangenen Montag bereits darüber gesprochen, wer gibt dem Menschen die Seele, dass wir eine Geistseele haben, die nicht von den Eltern kommt, sondern unmittelbar von Gott erschaffen ist. Sie ist unsterblich. Sie geht, so das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, die Seele geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt, und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen. Ein wesentlicher Punkt, wenn wir katholischerseits von der Seele sprechen, und darauf haben wir uns hier konzentriert, ist natürlich immer dabei mit zu bedenken, dass Seele und Leib im Menschen eine tiefe, dichte Einheit bilden, dass wir sie nicht einfach so sagen können, hier ist der Leib und hier ist die Seele. Das Kompendium des Katechismus sagt auch, die menschliche Person ist ein körperliches und zugleich geistiges Wesen. Im Menschen bilden Geist und Materie eine einzige Natur. Geist und Materie bilden eine einzige Natur. Diese Einheit, so das Kompendium, ist so tief, dass der aus der Materie gebildete Leib aufgrund des geistigen Prinzips der Seele ein lebendiger menschlicher Leib wird und an der Würde des Seins nach dem Bilde Gottes teilhat. Soweit also das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Wir sprechen hier weiter über die Seele im Katechismus mit Monsignore Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Müssen heute im zweiten Teil natürlich auch auf diese besondere Form der leibseelischen Einheit kommen, zuvor aber nochmal, weil sie immer von den Seelenkräften Vernunft und Wille, Verstand, kann man auch sagen, Erkenntnis und Wille sprechen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Das hört sich im ersten Moment ziemlich nüchtern und auch beiläufig an, als wäre das nicht wirklich wichtig, aber Sie haben das doch stark gemacht. Warum?
Wichtig ist für die Ewigkeit, beziehungsweise ich möchte da wiederum auf den Katechismus der katholischen Kirche hinweisen, da wird auch eben von der Seele, von Vernunft, Wille, Freiheit gesprochen ab 1703. Da heißt es eben auch schon von seiner Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt. Und Gott hat uns auch gezeigt, wie wir diese ewige Seligkeit erlangen. Nämlich, eben kurz angetönt gesagt, indem wir seinen Willen tun, eben indem wir wirklich das Gute tun. Oder durch die Liebe. Und Liebe heißt Gutes wollen. Ja, wenn ich das Gute wollen soll, das Gute tun soll, muss ich zuerst wissen, eben erkennen, was das Gute ist, und das tue ich durch meine Vernunft. Oder nochmals jetzt vom Grund auf, eben bei 1704 heißt es sehr schön, der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil, eben durch seine Seele. Und dann heißt es, durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen, also eben die Gebote Gottes zu verstehen, könnte man auch sagen. Durch seinen Willen ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und des Guten. Eben des Wahren und des Guten. Das heißt, die Wahrheit und das Gute, dafür braucht es wiederum die Vernunft und den Willen. Und in der Theologie sagt man, das Wahre, das Gute und das Sein sind austauschbare Begriffe. Also wenn ich nach dem Wahren und dem Guten strebe, strebe ich eigentlich nach dem Sein oder eben nach dem Sein in Fülle, nach dem ewigen Leben, nach der ewigen Erfüllung. Und dann bei 1705, dank seiner Seele und seiner geistigen Verstandes und Willenskraft ist der Mensch mit Freiheit begabt, die ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen ist. Aber Freiheit heißt eben auch Verantwortung. Das heißt eben Freiheit, ich kann entweder mich bemühen, das Wahre und das Gute zu erkennen und zu tun, oder ich kann mich eben auch nicht darum bemühen. Aber je mehr ich durch Vernunft und Wille das Wahre und das Gute erkenne und tue, desto freier werde ich. Die Freiheit heißt nicht einfach tun und machen, was mir beliebt und gefällt, sondern die Freiheit ist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Wenn ich nicht das Gute tue, wenn ich das Böse tue mit meiner Freiheit, dann missbrauche ich eigentlich meine Freiheit. Oder anders gesagt, wie es auch dann im Katechismus steht, je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Und Christus hat uns eben zur Freiheit berufen. Also eben deshalb merken wir wieder, es geht schlussendlich, wie ich auch gesagt habe, es geht um unsere Berufung, um unsere himmlische Berufung. Unsere Berufung ist, bei Gott zu sein, ganz in Gott zu sein, glückselig zu sein. Und dieses Ziel erreichen wir eben dadurch, dass wir in der Liebe Gottes sind, seine Gebote halten, das Gute tun oder eben das Wahre erkennen. Das heißt eben, wir merken jetzt vielleicht eben, warum, dass ich das immer so betont habe oder betone, Erkenntnis und Wille, Vernunft und Willen, weil es nötig ist, dass wir eben wirklich auf dem guten Weg sind, wirklich das Wahre und das Gute erkennen und tun und so wahrhaft frei werden und wahrhaft die Liebe leben, zu der uns Gott berufen hat. Eben sonst kleben wir da irgendwo am Boden und erheben uns nicht über das Irdische, sondern suchen eben nicht nach dem Wahren, sondern einfach nach dem, was uns gefällt und uns Spaß macht, und tun auch nicht das wahrhaft Gute, sondern einfach das, was wir für gut finden. Wenn ich eine Bank ausraube und 1 Million mehr habe, ja gut, was soll daran schlecht sein? Die Bank hat noch genug Geld, ich habe ja zu wenig, und wenn ich jetzt 1 Million mehr habe, dann ist das für mich gut. Und wenn es für mich stimmt, dann ist das ja gut. So wird heute oftmals argumentiert. Da muss man sagen, nein, die Seele hat diese Fähigkeiten, um das wahrhaft Gute zu erkennen, eben das Wahre und das Gute, um es dann auch zu tun, um so in der Liebe Gottes zu bleiben, um so das ewige Ziel, das ewige Heil zu erlangen. Darum ist das so wichtig. Nicht nur so bei Gemüse, so Vernunft und Wille, das ja, kann man benutzen, wenn man will, aber muss man nicht unbedingt, sondern es geht da ums Wesentliche.
Das sind natürlich sehr deutliche und auch sehr positiv klingende Worte, die Sie jetzt dafür gebrauchen, dass wir eben frei sind, dass wir uns entscheiden können, das Gute zu tun und fähig sind, überhaupt das Gute zu tun. Ich kann mir vorstellen, da gibt es nicht wenige Leute, die Ihnen drum, Herr Fuchs, da doch vehement widersprechen würden. Schon in der Antike gab es Leute, nicht wenige, die gesagt haben, ja, es gibt das große Problem der Seele, ist nun mal der Leib oder der Körper, das ist dann irgendwie Kerker der Seele. Andere würden heutzutage vielleicht sagen, die Seele, ja, wenn es sie überhaupt gibt, dann ist die so von Geburt an mit Biografie und was da alles passieren kann, mit Schicksal zugemüllt. Die kann alles Mögliche, aber bestimmt nicht sich mehr frei entscheiden. Sie sagen jetzt, doch in einem inneren Kern kann sie das.
Ich mir schon bewusst bin, dass das auch ein harter Kampf ist. Das kommt aber auch ein bisschen später im Katechismus auch noch vor. Eben der Mensch, der erste Mensch hat leider gesündigt und die Seelenkräfte sind angeschlagen. Oder im Boxkampf würde man sagen, ist angezählt. Eben ist schon mal auf die Bretter gegangen und die Seelenkräfte sind geschwächt. Das heißt, das Problem ist, bin ich mir schon bewusst, dass die Erkenntnis der Wahrheit nicht so einfach fällt und das Tun des Guten eben auch nicht. Das merkt jeder, der das wirklich tun möchte. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, die Wahrheit zu erkennen. Wir müssen durch Gebet, durch Betrachtung, durch Studium uns bemühen, ja, welches ist die wahre Wahrheit, die Gott offenbart hat, und welches ist die falsche Wahrheit, die ich mir vielleicht einbilde über mein Leben. Meine eben, das erfülle mich, ein Auto zu haben oder eben eine Bank zu überfallen und so weiter. Viele meinen wirklich, das sei die Wahrheit, das sei das Gute. Also das ist schon klar, dass es ein harter Kampf ist, dass ich auch Verzichte leisten muss. Jesus hat auch gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Eben der verzichte auf all dieses Falsche und Böse und Verdrehte und folge mir nach, nehme täglich sein Kreuz auf sich. Das ist schon, es ist ein harter Kampf, den ich jeden Tag auch wieder führen muss gegen das, was mich eben so nicht zur reinen Wahrheit zieht und nicht zum wahrhaft Guten. Ich muss mich da überwinden, weil wir sind von Geburt an nicht großzügig und demütig, sondern wir sind zuerst einmal stolz und egoistisch. Deshalb eben braucht es das Kreuz, braucht es den Verzicht darauf, braucht es jeden Tag dieses neue Ausrichten auf Christus. Aber daran würde ich schon mit aller Kraft festhalten, dass die Seele in sich fähig ist, eben weil sie von Gott geschaffen ist, weil Gott ihr diese himmlische Berufung gegeben hat. Ja, er kann nicht eine Berufung geben und dann nicht die Mittel dazu. Also es muss in sich möglich sein, auch wenn es vielleicht sehr schwer ist, sehr schwierig ist, aber dass wir dieses Ziel erreichen können.
Das heißt, die Kontaktaufnahme der unmittelbar von Gott geschaffenen und eben dann auch für diesen Gott fähigen Seele, die hört nicht auf, die sozusagen bleibt ein Leben lang bestehen, dass Gott sie auch erreichen kann, zum Beispiel mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade.
Man sieht das auch je nachdem, eben Menschen, die sich nach langer Zeit bekehren und die dann eben irgendwie im Tiefsten immer irgendwie das Gute suchen, weil der Mensch ist in sich ein, weil die Seele von ihm, von Gott kommt, ist er im Tiefsten eben wirklich ein sogenannt religiöses Wesen. Das heißt, er ist im Bezug auf Gott. Sicher, man kann das verleugnen, man kann das abstreiten, aber man kann es eben nicht wegbringen, oder das, weil das eine Tatsache ist. Und eben, wenn man sich Jesus öffnet, dann schenkt er bestimmt auch alle nötigen Gnaden und Hilfen, damit man wirklich ihn, die Wahrheit, den Weg und das Leben erkennt und auch zu ihm gelangt.
Wir sprechen hier über die menschliche Seele. Offenbar hat das, worüber wir heute sprechen, bewegt. Wir haben bereits Anrufer in der Leitung. Wir gehen zunächst nach Herzogenaurach zum Herrn Netter. Er hat uns angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Grüß Gott, Dom Herr Fuchs. Sie haben ja gesagt, und das halte ich ja auch so für richtig, dass quasi zu der befruchteten Eizelle Gott eigens die Seele dazu gibt. Es ist meine Frage nur noch in der Hinsicht, gibt Gott zu jeder befruchteten Eizelle eine Seele dazu? Kann man da was dazu sagen? Wissen wir das nicht? Oder kann man davon ausgehen, dass man sagt, man zum Beispiel, ich weiß es nicht, ob die Naturwissenschaften feststellen können, genau, eine befruchtete Eizelle abgeht und man nichts weiter feststellen kann, dass Gott zu dieser befruchteten Eizelle keine Seele dazu gegeben hat?
Mhm. Wichtige Frage, danke Herr Netter.
Also soweit, dass ich jetzt oder gemäß meinem Wissensstand wird davon ausgegangen, dass eben Gott bei jedem menschlichen Leben und das menschliche Leben beginnt im Augenblick der Befruchtung. Wenn das menschliche Leben beginnt, in diesem Augenblick schenkt Gott die Seele eben oder haucht das Leben ein, sonst wäre es kein lebendiger Mensch. Also sagen wir jetzt mal auch von der Logik her, eigentlich eben, der Mensch ist Mensch von Anbeginn. Und das menschliche Leben beginnt bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle.
Danke nach Herzogenaurach für diese Frage. Alles Gute, Herr Netter. Wir gehen weiter zur Frau Hartmann aus Schifferstadt.
Ja, ich bedanke mich für das Thema und ein Grüß Gott in die Runde. Eine Frage von mir ist eben schon beantwortet worden, und zwar die Frage, wann erhält der Mensch seine Seele? Für mich, nach meinem Verständnis auch, wie Herr Bunker gesagt hat, bei der Verschmelzung Ei- und Samenzelle. Das ist für mich klar. Aber das Thema Seele ist immer wieder im Freundeskreis das Thema immer wieder neu und keiner weiß eine richtige Antwort. Ja, aber deswegen bin ich froh, dass das heute besprochen wird. Jetzt möchte ich noch was ergänzen. Also man sagte, der Mensch hat Leib, hat Körper, Geist und Seele. Und oft ist von der Geistseele die Rede. Das heißt, Geist und Seele hängt ganz eng zusammen. Und jetzt gestern habe ich was gelesen von dem Bernhard Silbert, der sagt, der Mensch ist Seele. Die Seele hat einen Leib und die Seele hat einen Geist. Das, was ich jetzt heute gehört habe, möchte ich das dem anschließen, dass der Mensch Seele ist.
Danke, Frau Hartmann. Nach Schifferstadt, das würde jetzt so ein bisschen dem entsprechen, was wir Domherr Fuchs anklang in den ersten Blicken in den Katechismus und in die Heilige Schrift mit diesem, das Innerste des Menschen, das, was ihm zu dem macht, was er vor Gott ist.
Die Heilige Schrift sagt auch, der Herr bewahre euren Leib, euren Geist, eure Seele. Und eben wichtig ist, dass man da nicht plötzlich drei Teile des Menschen daraus macht. Der Mensch besteht aus Leib und Seele, auch wenn das Wort Geist oder je nachdem Psyche auch genommen wird, das bezeichnet dann eben vielleicht, man teilt die Seele je nachdem auch ein bisschen auf, so an die oberen Seelenkräfte und die unteren Seelenkräfte. Aber einfach, die Kirche hat das nicht gesagt, eben der Mensch besteht aus drei Teilen, sondern wir sind nur zweiteilig, nur Leib und Seele. Auch wenn eben, wenn der Geist, vielleicht auch die sogenannten geistigen Fähigkeiten, die jetzt nicht direkt mit, oder Geistseele, auch im Unterschied zum Beispiel die Philosophen, auch die vorchristlichen Philosophen sagen ja, die Tiere haben auch eine Seele, aber nicht eine Geistseele, eben auch ein Lebensprinzip, aber sie haben eine tierische Seele, die nicht unsterblich ist. Nur der Mensch hat eine Geistseele, eben eine geistliche Seele, die nicht stofflich ist, nicht materiell ist und die eben unsterblich ist.
Und deswegen gottfähig ist.
Ja, genau, ja.
Mhm. Wir gehen weiter ins Altmühltal zum Herrn Bauerfeld, wenn ich es richtig lese. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, danke schön. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Meine Frage ist Thema Erbsünde. Sie haben gesagt, Gott schafft die Seele unmittelbar bei der Vereinigung von einer Samenzelle. Wie kann man sich das vorstellen mit der Erbsünde? Weil Gott schafft ja nichts Erbsündiges. Also muss das irgendwie dazukommen.
Ja. Mhm. Nein, die Erbsünde hat die menschlichen Seelenkräfte angeschlagen. Oder es ist so ein bisschen so, wenn Sie eine Form haben, also irgendeine Gussform haben, zum Beispiel irgendwie, kommt mir dann kein anderes Beispiel in Sinn, zum Beispiel eines Schokoladen-Osterhasen. Wenn diese Form einen Hick hat, wenn da die Schokolade eingegossen wird, dann hat eben nachher jeder dieser Schoko-Osterhasen diesen Hick drin. Das heißt, eben die menschliche Natur wurde geschwächt in ihrer Natur und sie wird so eben mit diesem Hick, könnte man sagen, mit dieser Schwachstelle wird sie weitergegeben. Nicht, dass Gott, wie soll ich sagen, eben etwas, er schafft nichts Unvollkommenes, aber die menschliche Natur in sich wurde geschwächt, also eben diese Seelenkräfte wurden geschwächt, aber nicht eben die Seele an sich ist immer noch zur ewigen Glückseligkeit berufen, sie ist immer noch zur Liebe fähig, aber sie hat es schwieriger, weil eben dieser Fehler oder diese Sünde, diese Schuld, dieser Hick da in der Form der menschlichen Seele weiter vererbt wird. Eben die Folgen der Erbsünde, diese Schwachheit in der Erkenntnis und in den Seelenkräften, die wird weitergegeben, weil Adam und Eva die Heiligkeit für das ganze Menschengeschlecht auch empfangen hatten, so wie Jesus dann auch für das ganze Menschengeschlecht diese Heiligkeit wiederherstellt und wieder möglich macht. Aber es ist vielleicht nicht ganz einfach, das Ganze, ja.
Also man könnte sagen, nach dieser katholischen Auffassung ist diese unsterbliche und unmittelbar von Gott erschaffene Seele nicht durch die Erbsünde komplett ruiniert, sagen wir so, sondern sie ist schwer angeschlagen, schwer angezählt, aber sozusagen ein letzter Funken Kraft ist noch in ihr drin.
Genau, und dann eben deshalb ist ja eben auch die Taufe der Kinder so wichtig. Es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deshalb hat man früher eben so Wert darauf gelegt und sollte auch heute Wert darauf legen, eben die geborenen Kinder möglichst bald zu taufen, damit eben diese Erbschuld beseitigt wird. Damit eben die Seele, man könnte auch sagen, eben ihre Kräfte wieder ganz entfalten kann. Eben damit dieses Haus Gottes, das die Seele ist, wieder bewohnt wird auch, damit wir das Leben Gottes erhalten.
Also wir merken im Laufe der Sendung, wie viel an bestimmten auch kirchlichen Lehren, an von der Kirche geglaubten Wahrheiten tatsächlich an dieser unserer Seele hängen und wie man sie genau im Lichte von natürlicher Vernunft und göttlicher Offenbarung verstehen kann. Und Domherr Fuchs, so leid mir das tut, ich muss jetzt doch noch einen draufsetzen, weil wir, wie wir jetzt auch im Gespräch mit den Hörern gemerkt haben, das Thema Leib-Seele-Einheit kam vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kurz, weil wir uns jetzt einfach auf die Seele selber konzentriert haben und erstmal das, was wir auch nicht so oft hören in unserem Alltag, in Gesprächen und Diskussionen, was die Kirche dazu lehrt. Deswegen mussten wir uns heute darauf ein bisschen konzentrieren. Aber diese Leib-Seele-Einheit ist der Kirche ja unglaublich wichtig. Also, dass wir nicht einfach so einen unmittelbaren Zugang zur Seele haben und der Leib, der hängt da noch irgendwie mit dran, sondern das ist ja schon ein sehr vitales Ganzes, was ja dann auch gipfelt in dieser Höchstform unseres Daseins, dann der auferstandene Leib, dass wir ja am Ende an die Auferstehung der Toten, des Fleisches, wie man früher sagte, glauben, wo sich die Seele irgendwie dann nochmal Materie, also einen Leib organisiert und belebt, wiederbelebt, der identisch auch irgendwie ist und trotzdem verklärt. Vielleicht können wir dazu zum Abschluss und Ausklang der Sendung nochmal etwas sagen, wie das eben mit dieser Leib-Seele-Einheit in diesem Leben ist und wie das auch zusammenhängt mit der Auferstehung der Toten.
Ja, so eben wichtig ist, dass wir da nicht irgendeinen den Leib als etwas Lästiges anschauen. Wir sind von Gott mit Leib und Seele geschaffen. Wir Menschen bestehen aus Leib und Seele und unser Leib gehört zu unserer Person. Sicher ist er, weil der krank werden kann und weil der nicht so schnell ist, je nachdem, und weil er im Alter vor allem auch Schmerzen verursacht, ist er nicht immer so ganz angenehm, weil er eben auch je nachdem ein bisschen stören kann. Aber er gehört dazu und eben gerade, wie auch das Fronleichnamsfest zeigt, wie sehr, dass der Leib von Gott geadelt wird, geheiligt wird. Eben wir empfangen Jesus, wir empfangen den Leib Christi mit unserem Leib. Wir empfangen Jesus eben mit Leib, Seele und Gottheit in unserem Leib. Und er hat uns berufen, dass auch unser Leib am Leben der Seele in Ewigkeit teilhaben soll. Das heißt eben, bei 997 im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, im Tod, bei der Trennung der Seele vom Leib, eben das ist, da trennt sich die Seele von unserem Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wieder vereint wird. Das heißt eben, deshalb ist es auch so wichtig, dass was ich gesagt habe über Vernunft und Wille und Freiheit, damit eben unsere Seele in der Gnade Gottes, in der Freundschaft Gottes bleibt, dass die Seele wirklich in der ewigen Glückseligkeit ist, für immer bei Gott ist und nicht für immer von Gott getrennt ist am Ort des Verderbens, sondern eben, dass die Seele gerettet ist und dann muss sie warten bis zum Ende der Zeiten, bis zum sogenannten letzten Gericht und dort wird der Leib wieder mit der Seele vereint. je nachdem, wie die Seele dann beschaffen ist, ob sie gerettet ist oder nicht gerettet ist, wird auch der Leib entsprechend sein. Und eben wir Christen haben die Hoffnung, dass wenn wir nach dem Wahren, nach dem Guten streben, wenn wir die Gebote Gottes halten, so wie Jesus sagt, wenn du das ewige Leben erlangen willst, dann halte die Gebote, dass wir eben wirklich ins Himmelreich gelangen bei Jesus sind, hier in diesem Leben und dann eben einst auf ewig und sogar mit unserem Leib teilnehmen. Auch eben, wenn wir das uns jetzt irgendwie nicht so gut vorstellen können, aber Gott hat uns als Person eben mit Leib und Seele berufen, an der ewigen Glückseligkeit Anteil zu erhalten. Ein bisschen sehen eine Vorausahnung sehen wir im auferstandenen Leib Christi. Er trägt zwar noch die Wundmale und dadurch zeigt er auch, es ist der gleiche Leib, wie er am Kreuz hatte. Eben, es ist derselbe Jesus, aber sein Leib ist verklärt, ist ganz anders. Er geht durch die Türen, er ist an verschiedenen Orten in Emmaus und dann wieder im Abendmahlsaal und die Wunden tun auch nicht mehr weh, sie sind eben verklärt. Und deshalb, eben da haben wir ein bisschen eine Vorausahnung, was das bedeutet, dass unser Leib auch auferstehen wird und verherrlicht sein wird mit unserer Seele, dann wieder diese Einheit unserer Person bilden wird. Und dazu mühen wir uns jetzt und tun Buße und tragen das Kreuz und bemühen uns, das Wahre und das Gute zu tun, damit eben wir wirklich in ewiger Glückseligkeit sein können.
Ja, kann man einfach nur sagen, wow, zu dem, wozu wir berufen sind, was unsere Bestimmung ist. Die menschliche Seele, das war heute Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Diese Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst ab morgen Vormittag wieder telefonisch bestellen. Als Audiomitschnitt, beziehungsweise wenn Sie dann auf horeb.org schauen, unsere Homepage im Netz, dann finden Sie das auch in unserem Downloadbereich horeb.org. Einen herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein und danke vor allem Ihnen, Domherr Fuchs, für diese Sendung, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Wie gesagt, es war nicht immer ganz einfach, es ist nicht immer ganz einfach, aber unglaublich relevant für sehr viele Bereiche, ja, für unseren ganzen Glauben, da hängt, steht und fällt so einiges damit. Und damit uns das innerlicher wird, damit das in unserem Glauben auch Regelmäßigkeit, Routine wird, dieses Thema unserer Seele, um die es geht und um unser ewiges Heil, dass uns das immer mehr gelingt in unserem Glaubens-, in unserem Gebetsleben. Da bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, um den Segen.
Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, die schon mit Leib und Seele im Himmel verklärt ist, die uns aber nicht einfach verlassen hat, sondern uns beisteht, dass wir sind ja ihre Kinder, dass wir auf dem guten Weg voranschreiten und auch eines Tages bei ihr zusammen mit Jesus und der ganzen himmlischen Herrlichkeit sein dürfen. So wollen wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Domherr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.